Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Was für ein Spiel! Fazit, erste Hälfte. Sie entschuldigen die Ausdrucksweise. Geiler Scheiß. Union 4, Stuttgart 4.
Und Batsch ist wieder Ostermontag. Frohe Ostern aus der Osterparade live auf Sky mit Thomas Wagner.
Schönen guten Tag.
Mit Timo Schmidtchen. Also wir haben Traumbesetzung heute. In den Bergen im Moment Frank Buschmann. Wir müssen sofort in Medias Res. Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Es war ein wahnsinniges Topspiel, eine wahnsinnige erste Hälfte. Bundesliga-Geschichte wurde geschrieben an der Alten Försterei. 8 Tore in den ersten 45 Minuten hat es Bundesliga-historisch noch nie gegeben. Und der Einzige, der dieser Partie das im Vorwege zugetraut hat, 8 Tore in 45 Minuten, ist heute zu Tisch. Keiner, also niemand. Das war wirklich ein Topspiel für den zweiten Blick, für echte Kenner, für echte Fans. Die zweite Hälfte verlief dann so, wie man sich's eigentlich erwartet hatte. Wenig Torchancen, viel Ballbesitz VfB, ein gut verteidigendes Union Berlin. Aber dieser erste Durchgang ist aus allen Töpfen geflogen, dass es eine wahre Freude war. Das muss man wirklich sagen. Es hat uns so einen Spaß gemacht, weil's so überraschend kam. Also wir standen vor dem Spiel, stehen wir dann immer mit Alemann und Julia Simic am Tisch und es wird so ein bisschen philosophiert, was glaubt ihr, wie es wird und so weiter. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass wir es schon ein bisschen schön geföhnt haben im Vorfeld, so ohne wirkliche Substanz. Der Glaube, dass es so kommt, fehlte. Und das warst du?
Ich glaube, das war ich. Ich muss zahlen.
Du hast da einen Geldbeutel schon auf dem Tisch.
Ja, da würde ich schon liegen. Neko, Fanny, was soll das denn hier?
Ja, dann ein Traumtor nach dem anderen. Die Standardsituationen flogen. Der Drimmel hat vorher noch seinen Vertrag verlängert. Leopold querfällt mit einem Tor, das man lange nicht mehr gesehen hat. 34 Meter in den Knick. Es war die wahre Freude. Geiler Scheiß, wie der Kommentator sagte.
Vor allen Dingen finde ich, die Magie ist, dass das ja gar keiner glaubt, weil Union Berlin steht ja nicht für Spektakel, obwohl sie sich richtig gefestigt haben. Ja. Gut, der VfB schon eher. Aber dass du dann auch, wenn du mit 4-4 in die Pause gehst und alle denken, das ist ja irre. Ja. Wie dann aber auch eine Viertelstunde reicht den Trainern, um dann zu sagen, Jungs, also das...
Man hat es den Union-Fans auch angesehen, die wie apathisch da rumgelaufen sind, weil sie gedacht haben, wo sind wir denn
hier? Ja, genau.
Also kann mal irgendeiner das Licht anknipsen? Ich glaube es gerade nicht.
Glaubst du eigentlich wirklich eine Marginalie, weil das ja zwei irre Tore waren, weitschuss Tore auf beiden Seiten. Ja. Ich habe mich nur gefragt, bei Nübel, wenn der übergreift, kann er den dann haben?
Ich hatte nicht die Zeit dazu, mir Gedanken über Torwartfehler zu machen.
Nein, ich habe das heute rauf und runter gesehen, das Tor sind 34 Meter, Querfeld, super Ding und überhaupt keine Kritik. Ich habe mich nur gefragt, weil er will ja mit beiden Händen rangehen, vielleicht, aber...
Der Ball hat ja auch so eine krasse Flugkurve. Mhm. Also der Trimmel hat nachher bei uns im Interview gesagt, der hat schon einen anständigen Hieb, zeigt er auch immer wieder im Training, er hat das... erfolgreich verheimlicht, dass er so einen Hieb hat. Mhm. Also da brauchst du ja, da musst du ja Selbstvertrauen zu den Ohren rauslaufen. Er hat jetzt in den letzten Wochen, hat in der Hinrunde eine relativ untergeordnete Rolle gespielt. Tolle Europameisterschaft mit Österreich, österreichischer Nationalspieler Leopold Querfeld. Und in den letzten Wochen ist er in diese Mannschaft, diese Dreierabwehr, als Abwehrchef hineingewachsen und war so ein Hauptstabilisator. Aber dass der so einen Huf hat, das war mir neu, ehrlich gesagt. Aber offensichtlich.
Es gibt ja auch die Szene von Steffen Baumgart. Da ist die Kamera auf ihm drauf, ne? Wie der guckt und alle drehen durch.
Ja.
Und der VfB steht immer noch für Spektakel. Leider aus ihrer Sicht nicht mehr so erfolgreich wie im letzten Jahr. Aber Spieler mit dem VfB haben immer einen Unterhaltungswert.
Ja, total, total. Und weil wir hier das Bild nochmal sehen, hier die Jungs, die da die Schilder die haben es auch irgendwann mit der Angst bekommen, weil ich weiß nicht, ob es also, ob's eine 5 gibt oder eine 6, aber bei 2 Sechsen, glaube ich, wäre es schwierig.
Das ist eng geworden. Du musst nochmal in den Keller, ne? Aber ja. als Kommentator hast von du Hand. Ja oft auch dieses XG-Wert, ja. Das spielen wir ja ganz gerne immer, ja. Weil es irgendwie, ich finde, das ist schon eine ganz gute Kennzahl und es zeigt schon, wie ein Spiel eigentlich war,
ja.
Aber da war es jetzt zur Halbzeit irgendwie 1 zu 0,7. Also das zeigt ja auch aber, wie diese Halbzeit war.
Das ist kein 4-4 auf jeden Fall.
Nee, ja. Aber.
Na gut, ich glaube, so ein Weitschuss aus 34 Meter ist ja im X-Goal, was wird das geben?
1%.
Genau, es war 1%. Das unwahrscheinlichste Tor dieser Saison.
Das unwahrscheinlichste
Tor. War das? Ja. Okay. Gut, ja.
Man sagt ja immer, was wollt ihr mit den Werten und so, das ist doch total uninteressant, aber du musst diese Werte natürlich ermitteln, um dann, und da hat es ja jetzt wirklich gepasst, halt herauszuarbeiten, das ist ein sehr unwahrscheinliches Tor, weil im Zweifel weiß man es, weil von der Sorte hat man einfach nicht viele gesehen.
Ja, okay.
Also und stand der Mund offen.
Mhm.
Und Lothar hat dann irgendwie rausgearbeitet, dass er aus 32 Metern oder also aus 30 Metern mal in den Knick geschossen hat. Aber der war mega. Da hat er oben noch die Spinnweben rausgeholt. Wow. Und auch vom Wechsel her so dramaturgisch, die führen 2-0, dann führt der VfB, dann so, also wie das so hin und
dann nochmal in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, beide
genau,
nochmal.
Genau, beide nochmal.
Aber wenn du so hochfährst, wie dann die zweite Halbzeit war dann ja irgendwie so
im
Sonntagsspaziergang.
Ja, im Grunde weißt du ja dann, dass du eigentlich vom Spiel jetzt nicht mehr so viel
genau, zu das haben wir ja gerade gesagt, weil dann sagen die Trainer wahrscheinlich auch, komm jetzt mal wieder ein bisschen ordnen und ich glaube gar nicht, dass du das Level so hoch von der Birne halten kannst.
Also du hoffst natürlich, wir haben gehofft, dass es 8-8 ausgeht am Ende, das ist ja klar. Und er richtig Probleme bekommt hier in seinem Häuschen mit den Karten. Aber im Grunde weißt du, dass jetzt ist die Geschichte erzählt. Jetzt kann es sein, dass einer das 5-4 gewinnt. Das ist natürlich immer möglich. Aber so dramaturgisch hatte sich dieses Spiel so verausgabt in den ersten 45 Minuten, dass da eigentlich nichts mehr kommen konnte. Toll. Es war auf jeden Fall ein tolles Topspiel. Ein Topspiel auf den zweiten Blick zunächst. Und dann Bundesliga-Geschichte.
Hängt jetzt im Museum.
Hängt im Museum. Also auch in meinem persönlichen.
Und ganz nebenbei dann noch Klassenerhalt gefeiert, Steffen Baumgart. Ich meine, wir haben auch hier schon drüber gesprochen, dass wir am Anfang gesagt haben, ja, der Trainereffekt ist jetzt noch nicht so erkennbar gewesen. Und dann hat er mal gezeigt, wie er gegen die
Er war am Anfang gar nicht zu erkennen. Und ich finde, das ist dann von der Leistung her noch höher einzustufen. Weil, was haben sie, 6 in Dortmund bekommen? Da konntest du ja schon fast denken, wird das überhaupt noch gut über die Saison hinaus? Und dann so die Wende hinzukriegen gegen auch schwierige Gegner, das nötigt mir Respekt ab.
Weißt du, was er gemacht hat? Er hat sein eigenes System, sein eigenes Fußballideal angepasst auf diese Mannschaft. Mhm. Ist ja eigentlich eher einer, der Viererkette spielt, so 4-3-3. Oder 4-2-3-1, je nach Lesart. Und er hat aber dann irgendwann festgestellt, dass dieses System am besten auf diese Mannschaft passt.
Mhm.
Und das spricht für Steffen Baumgart, dass er in dem Fall nicht stur bleibt und sagt, mein System ist das alles Seligmachende, sondern dass er sagt, okay, wenn das die Mannschaft ist, dann müssen wir es so machen. Und du siehst ja, dass es trotzdem, jetzt sind natürlich 3 Standardtore gefallen, aber du hast halt auch am Umschaltspiel, offensiven Umschaltspiel von ihnen gesehen, dass das schon noch eine Baumgart-Handschrift trägt.
Aber da hat er sich, glaube ich, ein bisschen weiterentwickelt, wenn man das noch sagen darf.
Absolut.
Weil in Hamburg ist ihm das halt nicht so gelungen, sein System aufs Personal so anzugleichen. Ja. Ne? Und ich glaube, dass es jetzt ein bisschen bei Union ihm auch eher ein bisschen besser passt. Aber er spielt schon ein bisschen, da bin ich bei dir. Es geht wieder in Richtung Urs Fischer, aber es ist ein bisschen modifiziert.
Ja.
Aber anfangs war es ja auch umgekehrt. Dann gab es immer die Diskussion, jetzt hat er wieder eine Viererkette aufgestellt, hat es ein paar Mal versucht.
Nein, deshalb meine ich, also dann machst du eine Ist- und Soll-Analyse und kommst zu diesem Schluss und das dann so anzupassen, spricht für den Übungsleiter Steffen Baumgart. Und das kann wirklich eine sehr quickliche und sehr langfristige Verbindung werden mit Union und ihm. Weil dass er da Volksheld ist, das steht ja außer Frage. Hat seinen Lebensmittelpunkt seit Jahrzehnten im Schatten der alten Försterei. Die Verbindung ist klar, als Spieler über seine Frau und so weiter. Also das kann lange und gut funktionieren. So wie ich die Sache sehe bei Union Berlin.
Definitiv.
Und Stuttgart, Stuttgart hat das Pokalfinale. Wir müssen halt sehen, dass es da keinen Spannungsabfall gibt. Aber das hat mich schon beeindruckt. Auch wie der VfB auf einen 0-2 Rückstand reagiert hat, da musst du dann auch erstmal aus dem Pushen kommen. wenn du weißt, 0-2, es kann dir nichts viel Schlimmeres passieren, als in einem Bundesligaspiel 0-2 zurückzuliegen an der Alten Försterei. Weil du halt weißt, was sie können, ist verteidigen. Und dann musst du doch zusätzlich, also musst schon sehr früh ins Risiko gehen. Sie haben ja dann auch sehr früh den Anschluss erzielt und dann eben auch den Ausgleich erzielt. Aber das war schon eine Challenge, die sie zu bestehen hatten und auch bestanden haben. Also um jetzt Richtung Pokalfinale zu sagen, ich rechne jetzt nicht damit, dass es einen Spannungsabfall gibt. Die Frage ist, wie viele Punkte sammeln sie noch? Aber sie müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit über das Pokalfinale die Gesamtsaison retten.
Genau.
Gibt schlimmere Aussichten, ne?
Absolut. Bundesliga, glaube ich, nicht mehr erste sechs. Ja. Aber Pokalfinale, das haben wir ja schon vor 2 Monaten immer festgestellt. Wenn du den Briefkopf änderst, war es eine gute Saison.
Unglaubliche Strahlkraft und Anziehungskraft auf den VfB. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das letzte Woche thematisiert habt. 1,6 Millionen Kartenanfragen.
Haben wir hier genannt, die Zahl, glaube ich. Ja. Ja.
Also. Ja, spannend. Was gab's sonst? Wo warst du am Wochenende?
Ich war bei Heidenheim gegen die Bayern.
Ja.
Nur einen Einsatz gehabt am Wochenende.
Nee, ich war gestern noch für einen befreundeten Sender bei Saarbrücken gegen Dynamo Dresden, ja. Was ich auch einen geilen Kick fand. 4-1 für Dynamo, das ist Weg Dresdner zur zweiten Liga. Ja, genau.
Dresden auf Kurs, zweite Liga.
Aber ich fand es interessant, um mal bei Heidenheim Bayern zu bleiben, ich fand es interessant, wie stecken die Bayern das weg, diese Enttäuschung. Es war ein beeindruckender Auftritt, muss ich sagen, weil ich habe sie Niedergeschlagene erwartet. Ich glaube, Kompany hat 4-mal in der Startformation gewechselt. Kimmich ist vorangegangen, der am Mittwoch jetzt in Mailand auch nicht so an die Form der letzten Spieler international rankommen konnte. Und ich finde, wenn du Finale daheim oder daheim in Aussicht hast und spielst dann gegen Inter Mailand, wir haben gesagt, das ist eine abgezockte Truppe.
Ja.
Aber eigentlich nach dem Anspruch der Bayern, seit dem letzten Triumph sind sie jetzt 4-mal im Viertelfinale rausgegangen, 1-mal im Halbfinale letztes Jahr gegen Real. Finde ich, unterm Strich war das international eher ein bisschen zu wenig.
Ich habe das Spiel logischerweise gesehen und im Nachgang mir auch die Interviews nochmal angeguckt. Sie haben das Finale zu Hause noch nicht gefühlt. Es war durch das Viertelfinale noch ein bisschen weg, aber eigentlich hätte ich jetzt auch die Erwartung gehabt, dass sie ein so ein 50-50-Spiel dann mit dieser Extraportion, mit der Aussicht auf ein Finale im eigenen Stadion, dann eher ziehen. Aber Inter war, können wir ja eh kurz besprechen, also überhaupt das Abschneiden der deutschen Mannschaften im Europapokal. Wir hatten 3 im Viertelfinale. Alle 3 scheiden aus. Was sagt das über den Zustand?
Ich sage das ja schon ein bisschen länger. Das wurde natürlich das wird durch die Bayern immer mal wieder. Alle 5 Jahre Champions League-Finale, beziehungsweise 13 haben sie es gewonnen, 20 haben sie es gewonnen. Dortmund war letztes Jahr im Finale, Frankfurt hat vor 3 Jahren die Europa League gewonnen, Leverkusen letztes Jahr im Finale. Du hast immer mal wieder ein paar positive Ausreißer.
Ja.
Aber das, was man sich gerne schön reden möchte, mit England und Spanien mitzuhalten, das sehe ich nicht. Also ich sehe eher so, dass du gucken musst, dass du Position 3 gegen Italien verteidigst.
Ja.
Die Franzosen kann man irgendwie auch schwer messen, weil ich finde, das sind alles gut ausgebildete Mannschaften. Da laufen aber alle jungen Spieler schnell weg. Da hast du Paris.
Und dann der Rest.
Ja. Genau. Mhm. Wobei zum Beispiel Lille hat das ja auch nicht schlecht gemacht in der Champions League. Ne? Und bei den Bayern, die ja dann so der Leuchtturm in Europa sind, musst du natürlich dir die Frage vielleicht auch mal stellen. Julian Nagelsmann ist damals angetreten mit dem Auftrag, einen Umbruch einzuleiten. Daran ist er am Ende gescheitert oder für zu leicht befunden worden von den Bayern. Dann kam Tuchel, der hat ganz klar gesagt, ich brauche einen Umbruch. Der hat das natürlich mit der Holzhammer-Methode gemacht und hat auch ein paar Spieler geholt, wie Palinha, wo du dich dann heute echt so fragst, 50 Millionen muss das sein? Hm. Aber Max Eberl sagt ja, ist alles gut. Wir sind nur wegen 2 Standardsituationen ausgeschieden und es bleibt so ein bisschen Wohlfühloase. Und da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das der richtige Weg ist, diesen Kuschelkurs zu halten, weil ich finde, auch wenn Standardsituationen sind, auf dem Niveau, wo die Bayern sich befinden, entscheiden Kleinigkeiten. Und ein Viertelfinal aus gegen Inter Mailand ist sicherlich nicht der Anspruch der Bayern.
Ja, das stimmt.
Auch wenn sie eine Menge verletzt hatten. Das darf man natürlich gar nicht, unterschätzen.
Ja, das stimmt. Und trotzdem musst du ja in der Gesamtkonstellation sagen, auch in der wirtschaftlichen Gesamtkonstellation sagen, ist das dann vielleicht so, dass das Erreichen eines Halbfinals oder Finals oder eines Sieges dann in dem gesamteuropäischen Kontext, wo es ja um wirtschaftliche Stärke geht.
Ja, aber das sind die Bayern ja, glaube ich, auf 3 oder 4.
Im Moment eher die Ausnahme sind. Also Bayern ist tatsächlich ein Sonderfall.
Ja.
Aber sie müssen sich schon damit auseinandersetzen, dass sie gegen Inter Mailand in einem 50-50-Vergleich auch schon mal das kürzere Stöckchen ziehen. Zumal wenn ein paar Stammspieler ausfallen. Und gerade defensiv hat man es ja dann vielleicht auch am ehesten gesehen.
Das ist aber für mich finde ich, die Frage. Ganz früher so 80er, 90er Jahre, Anfang der Jahrtausendwende, war es ja so, das Mantra von Uli Hoeneß, wir müssen 5x10 Jahren deutscher Meister werden und einmal das Champions-League-Finale erreichen oder Landesmeisterpokal. Ja. Ne? So, jetzt werden sie 8 oder 9 Mal in 10 Jahren deutscher Meister, weil sie die Bundesliga, die Kluft ist ja so groß finanziell zwischen den Bayern und dem Rest, dass es schon fast Pflichterfüllung ist. Ne? Mhm. Und dann spielst du halt oben mit und dann ist halt auch die Frage der Kleinigkeiten, Abwehr, du hast es gerade angesprochen, ich finde Upamecano verletzt und trotzdem ab und zu super Abwehrspieler, aber für einen Aussetzer gut. Kim ist die ganze Zeit angeschlagen, tut mir fast ein bisschen leid, weil sich alles auf ihn so abwälzt.
Ist, ja.
Ne?
Ja.
Aber ist das absolutes internationale Spitzenniveau, wie die Bayern defensiv spielen?
Nö, ist es nicht.
Und also, das jetzt in Verbindung damit, dass ich aus jeder Ecke höre, 150 für Florian Wirtz, den müssen wir unbedingt haben.
Ja, und trotzdem ist es eine vernünftige Innenverteidigung. Also mit der musst du dich ja nicht verstecken.
Ja, aber die Frage nochmal, wirst du damit Champions-League-Sieger? Das ist halt gerade in einem Jahr, wo das Finale zu Hause ist, ist das Ziel der Bayern?
Offensichtlich nicht, ja. Also Matthias Sammer hat das, glaube ich, mal relativ plastisch dargestellt und wie ich finde, relativ gut dargestellt. Es geht bei den Bayern immer so um die dritte, vierte Stelle hinterm Komma. Die du drehen musst. Das große Ganze zu verändern macht ja keinen Sinn. Also du hast einen qualitativ hochwertigen Kader, du hast hohe Individualisten, du hast die Gefahr, dass ein paar übers Jahr unverletzt sind, aber du brauchst sie halt alle, du brauchst halt alle Granaten fit, wenn es um die Preise geht. So, und wenn du das schaffst, hast du eine realistische Chance, dass du es durchfährst, bis ins Finale oder möglicherweise sogar gewinnst. Wenn Leistungsträger verletzt fehlen, siehst du ein Gefälle. Und im Moment sehe ich ja oder höre ich ja auch, dass Thomas Müller jetzt nicht um ein Jahr verlängert werden konnte, aufgrund gewisser wirtschaftlicher Zwänge. Also ich will jetzt gar nicht von Kreditabteilung und Festgeldkonto reden, sondern einfach nur, dass die Bayern auf der Position gerne mehr Perspektive hätten und gerne einen größeren Effekt zu einem idealerweise kleineren Preisschild. Oder? So verstehe ich es. Und nichtsdestotrotz ist die Aufgabe ja jedes Jahr das gleiche. Brot- und Buttergeschäft, Fußball-Bundesliga, inklusive DFB-Pokal und Sonderposten Champions League. Und es muss ihnen, die müssen einen Kader hinstellen, der es ihnen erlaubt, im April bei voller Beleuchtung international Fußball spielen zu können. Wenn sie das nicht gewährleisten können, wird es schwer, diese 50-50 Vergleiche zu entscheiden. Und dann kannst du sagen, naja, es sind zwei Standardsituationen und der hat da mal über den Ball getreten und der hat da mal über den Ball getreten. Und du hast es ja gesagt, wenn du die komplette Champions-League-Saison nimmst und siehst die Spiele, oder das waren teilweise absurde Ergebnisse, Rotterdam, glaube ich, ne, wo sie also drückend überlegen waren, klar verloren haben, Aston Villa,
Barcelona
deutlich verloren und auch völlig zu Recht deutlich verloren. Aston Villa war auch plus an Torchancen, letztlich aber Spiel verloren. Auch da sind ja Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Auch da haben sie es nicht auf ihre Seite gezogen. Also müssen nach dieser Lesart müssen die Bayern da für einen besseren Unterbau sorgen.
Ja, vor allen Dingen muss man ja sagen, den Bayern kann ja nicht das passieren, was zum Beispiel Manchester United passiert, die seit Jahren schlechte Personalentscheidungen treffen und dadurch auch in der Liga abgestraft werden. Wo stehen die jetzt? Platz 13 oder sowas. Ja. Da ist ja gefühlt Liverpool und Arsenal im Moment Lichtjahre von entfernt.
Ja.
Das kann den Bayern nicht passieren, weil selbst ein schlechtes Jahr ja nicht dazu führt, dass jetzt Dortmund, Leverkusen und Leipzig an den Bayern vorbeiziehen.
Ja.
Weil der finanzielle Gap ist viel zu groß.
Ja.
Ne? Also ich glaube, die haben ein Gehaltsvolumen, das ist doppelt so groß wie vom Zweitstärksten.
Ja.
So, deshalb ist der eigene Druck, neben der Bundesliga in der Champions League was zu erreichen, finde ich natürlich noch umso höher. Und dann kannst du ja sagen, in der Hinrunde war es so, alle sagen ja, dass Vincent Kompany ein total angenehmer Typ ist, so empfinde ich ihn auch, die Stimmung ist gut, sie spielen attraktiven Fußball, aber sie haben natürlich in der Hinrunde auch ein paar Körner gelassen in der Spielweise, glaube ich schon, weil die anstrengend ist. Und man darf ja fragen, Sané, Leicester spielen, gibt ja auch eine persönliche Verbindung zwischen den beiden, obwohl Gnabry im Moment vielleicht besser drauf ist, Müller im Hinspiel nicht spielen zu lassen, trotz dieser emotionalen Nummer. Er hält an seinem System fest, da kann man bei einem großen Trainer sagen, das ist gut.
Ja.
Vielleicht braucht es da auch ein paar Anpassungen insgesamt, dass du sagen kannst, wir gewinnen eben die Spiele. Und die Bayern waren übrigens auch seit 5 Jahren nicht mehr im Pokalfinale. Das darf man auch mal sagen, weil das ist für die eigentlich auch wichtig,
einen
Pokal was zu gewinnen. Ne?
Das finde ich jetzt ein guter Punkt, weil das Pokalfinale oder die Pokalsaison kannst du anders angehen als Bayern München, als die Champions League. Weil wenn man mal guckt, in der Champions League, wer hat es zuletzt in den vergangenen 5 Jahren häufiger ins Halbfinale und weiter geschafft? Da hast du eigentlich nur Real Madrid und mit Abstrichen City, würde ich sagen. Und dann gibt es immer mal wieder ein paar Ausreißervereine dann. Ne? Also dieses Jahr hätte ja auch keiner mit Arsenal gerechnet. Jeder hätte gesagt, Liverpool, klar, die dominieren die Premier League, die kommen auch in der Champions League weiter. Also das Pokalding finde ich auch sehr interessant auf jeden Fall, dass das nicht funktioniert. Das muss der Anspruch sein.
Was bei den Bayern auch unter Kompanie fehlt im Moment, ist dieses große Selbstverständnis. Ich will jetzt nicht wieder mit mir Samir kommen, aber es geht in diese Richtung. Es gab Spiele, die haben die Bayern einfach nicht verloren. Und zwar über ein Jahrzehnt hinweg. Das war klar. Du konntest sie nur schlagen, wenn du richtig Qualität hast.
Zu Hause gegen Bochum.
So, und das, diese Spiele und diese Ergebnisse gibt es auch in dieser Saison wieder. Also nicht mehr ganz so massiv wie in den vergangenen Spielzeiten oder in der vergangenen Spielzeit insbesondere. Aber die gibt es. Und ich glaube, dass die Bayern da inhaltlich ran müssen. Und wenn wir jetzt über das Aus Inter Mailand, das kann, so, du kannst ausscheiden gegen Inter Mailand, weil Inter Mailand ist eine super Mannschaft. Das ist italienisch zynisch, aber es ist hocheffizient, es ist defensiv stabil und trotzdem machst du ja Tore und kommst zu Chancen. Also es fehlt Mühe, aber es fehlt.
Ja.
Und das Selbstverständnis alter Tage, großer Tage, scheint im Moment nicht zu existieren. Das müssen sich wieder erarbeiten.
Und Wolfi, wenn wir jetzt Inter Mailand loben, völlig zu Recht, die sich übrigens immer mit Neapel und Juve und Milan darum um die Meisterschaft kabbeln, dann müssen wir natürlich auch sagen, Jan Sommer, den die Bayern nicht behalten wollten, Pavard, den sie haben wegziehen lassen, der 87-jährige Acerbi, der da hinten rumläuft, vorne Martinez, der bei der WM für Argentinien nicht getroffen hat, obwohl er viel gearbeitet hat.
Soll ich dir was sagen? Ich finde den ja mega.
Ich finde den auch mega, Calhanoglu, den hätte ja auch jeder holen können. Ja. Also wir reden aber jetzt nicht von einer Mannschaft, wo 11 Weltklasse-Spieler rumlaufen und du sagst, die wollen alle die Bayern haben. Ja. Bei all meinem Respekt vor Inter Mailand, die das ganz abgezockt gemacht haben, die einen wahnsinnigen Trainer haben, der draußen Kilometer macht mit Inzaghi, alles gut. Aber ich persönlich finde, und jetzt werden mir wieder viele andichten, ja, du magst die Bayern eh nicht, wenn du unter dem Strich sagst, Viertelfinale aus gegen Inter Mailand und die Champions-League-Saison mit den Niederlagen, die du angesprochen hast, dann ist das zu wenig für den Anspruch, den die Bayern setzen.
Wahrscheinlich ist es so, wahrscheinlich ist es so.
Aber auf der anderen Seite haben sie dann mit Leverkusen eine Mannschaft aus dem Wettbewerb geworfen, wo wir vorher gesagt haben, oder vergangene Saison, boah, wenn Leverkusen jetzt Champions-League spielen würde, die halt das Finale holen.
Und das war das alte Bayern, meiner Meinung nach.
Genau.
Also diese
Runde.
Die konnten nicht mehr laufen, so breitbeinig sind die da lang gegangen. Mhm. Und es bestand nie ein Zweifel, dass die weiterkamen. Also du konntest es innerhalb der 90 Minuten nicht sehen.
Ja, absolut.
Sondern sie haben mit dem ganz großen Selbstverständnis gespielt. Und da habe ich gedacht, also nach diesen beiden Spielen habe ich gedacht, so, jetzt ist der Groschen gefallen und ab jetzt geht's Road to Munich.
Das war eine absolute Machtdemonstration. Guter Hinweis von dir. In 180 Minuten Leverkusen absolut chancenlos. Wobei man da auch zur Wahrheit sagen muss, wird's im Rückspiel nicht dabei. Und Leverkusen ist seit dem 0:0 in der Meisterschaft, spielen die wirklich schlechten Fußball. Und Xabi Alonso, den wir zu Recht so gelobt haben, hat sich auch 2-3 Mal verzockt. Ja. In Bielefeld, im Hinspiel in München. Das gehört dann auch zur Wahrheit dazu. Also die Hackordnung in Deutschland ist absolut wiederhergestellt. Das ist für sie, glaube ich, auch das Wichtigste. Aber international, wenn man Strich drunter machen, ist es zu wenig.
Ja, ich glaube, dass sie da ein bisschen noch weiter am Unterbau arbeiten müssen, dass sie halt auch ein bisschen mehr Perspektive in der zweiten Reihe einfach schaffen und ermöglichen müssen. Und das ist ein ganz schmaler Grat, das Tagesgeschäft nicht zu gefährden und es ihnen trotzdem gelingt, nochmal so eine zweite Mannschaft, so eine Schattenmannschaft, wo jeder Einzelne letztlich mit reinrutschen kann und ersetzen kann.
Aber weil du gerade eben oder weil Timo eben das Thema gefragt hat, die Bundesliga international. Also du kannst natürlich noch sagen, Dortmund nach dem Hinspiel sagt Can, wir haben die Einstellung nicht gefunden. Im Rückspiel war es Wahnsinn, was sie angezündet haben. Wobei zur Wahrheit gehört auch nach dem 2-0 hat Barcelona mal 5 Minuten gefühlt brutal ernst gemacht. Da sind die nicht an den Ball gekommen. Leverkusen haben wir gerade gesagt, fehlt dann vielleicht gerade im Moment, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Was ist mit Alonso? Geht der nach Madrid? Was ist mit Wirtz? Das dauert immer länger, bis er zusagt. Da hat Fernando Caro jetzt auch gesagt, er findet es von den Bayern unmöglich, dass sie sich noch nicht mal persönlich bei ihm, beim Verein gemeldet haben. Also die verhandeln ja anscheinend nur mit der Spieler- oder Vaterseite. Ist auch ein interessanter Aspekt. Und dann Eintracht Frankfurt gegen die Spurs zum Beispiel. Im Hinspiel 1-1. Natürlich sind die Spurs der teurere Kader. Aber Micky van der Veen, der hat übrigens hier in der Bundesliga gespielt bei Wolfsburg, auch nicht so wahnsinnig aufgefallen, den hätten auch andere holen können. Ja. Der spielt da eine überragende Rolle.
Ja.
Und die sind dann halt abgewichst im Rückspiel in Frankfurt. Deshalb ist auch das knapp. Aber eigentlich musst du da auch nicht ausscheiden.
Nee, also ausscheiden musst du da nicht. Ich sehe da die Sache wirklich noch ein bisschen anders, weil ich habe es vorher schon mal so angeteased, die Wirtschaftskraft ist halt einfach eine andere. Und die Qualität der Spieler, also die Tottenham Hotspur haben halt einfach 2,5 vollwertige Mannschaften, um ihre Wettbewerbe zu bestreiten. Und dadurch ein ganz anderes Qualitätsvermögen.
Trotzdem gibst du mir vielleicht recht, die haben mehr Kohle, aber wenn die in England irgendwo auf den Transfermarkt gehen, dann steht Liverpool vor denen, dann stehen die beiden Manchester, dann stehen Arsenal und Chelsea.
Natürlich.
Die kriegen dann Nummer 6 oder 7, deshalb haben die natürlich ein ganz anderes Gehaltsniveau.
Ja, natürlich.
Aber das ist nicht automatisch eine bessere Mannschaft.
Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Ja. Aber der Kader ist halt, bietet halt einfach nochmal größere Möglichkeiten.
Wobei Son hat auch gefehlt jetzt im Rückspiel.
Ja, aber die holen dann halt so ein Solanke für, was weiß ich, 60, 70 Millionen.
Ja,
aber das genau das ist ja das, was du gesagt hast, weil das Regal war dann Bournemouth. Ja.
Du kannst sie trotzdem schlagen, nur Eintracht Frankfurt muss halt mit der ersten Elf da antreten, die sich in absoluter Top-Verfassung ist. Also da kann sich in absoluter Top-Verfassung befindet. Also da kann Topmöller nicht
Ja, und das Götze in einer Viertelstunde raus muss, ist natürlich dann ein brutaler Schlag.
Und dann fehlt halt einfach eine tragende Säule, die dann da rausbricht. Und auch das ist ja dann am Ende, es bleibt ja ein 50-50-Spiel. Aber sie können dann halt nicht mehr zusetzen. Das ist der große Unterschied. Deshalb weiß ich nicht, ob man alles in Sack und Asche hauen muss, sondern ob man sich daran hochziehen kann, dass man sagt, die Bayern waren nah dran, Eintracht Frankfurt war nah dran. Borussia Dortmund hat sich achtbar aus der Affäre gezogen, finde ich. Also
Das Spiel gegen Barcelona
stark. Also das war dann schon ein vernünftiger Abschied aus Europa für alle drei deutschen Teams, würde ich jetzt sagen, so vom Grundgefühl her.
Also seid ihr auch dabei, Platz 3 in Europa, in die Bundesliga?
Ja, ohne dass man alles hinterfragen muss.
Ja.
Ich würde es noch so ein bisschen abstufen, weil halt Paris Saint-Germain nimmt noch eine Sonderkategorie ein, Real Madrid und der FC Barcelona. Ich würde jetzt auch nicht Spanien komplett nehmen, aber...
Und Bodø/Glimt hast du halt noch.
Und Bodø/Glimt.
Also vielleicht sind wir auch gerade nur die 4.
Bodø/Glimt
ist... Ja,
Bodø/Glimt. Ja, aber wenn du schon siehst, wie oft Sevilla die Europa League gewonnen hat, wie oft Real die Champions League gewonnen hat, was Barcelona jetzt spielt, Atletico ist auch immer dabei, dann finde ich schon, ist Spanien, die haben natürlich auch eine finanziell andere Grundausstattung, wobei da ist natürlich auch so ein bisschen, da kriegen Real und Barcelona eine Menge und der Rest kriegt einfach weniger.
Ja.
Finde ich schon, dass die Primera Division
ist ja klar,
ist stärker als die Bundesliga. Da
müssen nur, das sind nochmal so echte Leuchttürme innerhalb. Also dann kommt noch Atletico und dann, aber dann dünnt es ja auch schon aus.
Weil Sevilla fast pleite, Valencia fast pleite.
Bilbao.
Bilbao jetzt. Und Harry Maguire, hast du das Spiel gesehen?
Ja, klar.
Ja, Wahnsinn.
Das war Wahnsinn. Ich die Zusammenfassung gesehen. Über Harry Maguire haben wir hier im Rahmen der Glanzparade schon gesprochen, weil wir ja eigentlich große Freunde von Harry Maguire sind, weil es ein geiler Spielertyp ist und ein geiler Charakter.
Weil er auch abliefert für England auf den Turnieren.
Genau, der viel aushalten muss und trotzdem sich dann solche Momente...
Und der geht nicht weg aus Manchester, das muss man auch mal sagen. Also der läuft nicht weg vor dieser Kritik.
Ja, und die Trainer sagen ja alle, am Ende spielt Maguire.
Ja.
Also ihr könnt alle auf den einhacken, aber er hält es aus und er spielt.
Ja.
Das war ein Wahnsinnsspiel.
Irre. Und Lyon übrigens auch eine gute Mannschaft.
Ja, klar.
Ich habe Lyon
gegen Lacazette vorne.
Genau, ich habe Lyon gegen die Eintracht zum Beispiel gesehen. Das war nur das Hinspiel dann, also das Heimspiel für Lyon. Da war die Eintracht eigentlich das ganz wenige Mal, wo ich jetzt in der Europa League gesagt habe, fast chancenlos, weil Lyon richtig stark gespielt hat.
Ja.
Da fehlt dann vielleicht, wie du sagst, der zweite Leuchtturm. Aber französische Mannschaften sind auch immer gut ausgebildet und wenn sie dann in die Heimat zurückgehen wie der alte Lacazette, da zünden die dann auch nochmal.
Wer wird denn jetzt Champions Sieger, bevor wir in die Pause gehen?
Finale Barcelona, hoffe ich gegen Arsenal, befürchte aber gegen Paris. Weil Luis Enrique hat da echt eine disziplinierte Mannschaft zusammengezimmert. Ich würde es mir Arsenal, die Neuauflage von 2-6 wünschen.
Ah, dann rutscht hoffentlich keiner mehr aus.
Ja.
Lehmann damals, rot.
Ich glaube fast, dass Paris Saint-Germain
Die sind ganz gut unterwegs gerade. Ne?
Das scheint zu passen, weil was Luis Enrique jetzt zusammen hat, ist eine homogene Truppe. Mhm. Jetzt nicht Star-Tum oder Star-Reichtum um jeden Preis, sondern alles passen, natürlich hochqualifizierte, alles Weltklasse-Spieler, so, aber das Ensemble ist stimmig komponiert. Mhm. So sieht es jetzt im Moment aus. Das ist so ein bisschen so wie
aber Arsenal
unter,
muss man
unter,
übrigens
unter Tuchel bei dem, entschuldige, Tuchel bei dem Corona-Turnier, ja, wo er auch irgendwie so eine Einheit geformt hat. Ja. Das scheint mir im Moment gegeben. Aber Arsenal ist.
Die haben halt jetzt auch so einen Rücken.
Ja, was haben alle erzählt vorher? Oh, magische Nacht im Bernabeu. Ja. Dann verschießen die einen Elfmeter, liegen 1-0 zurück. Ja. Also die haben das richtig cool runtergespielt.
Total,
das darf man auch
total.
Mal sagen.
Das ist ein gutes Halbfinale.
Ja, definitiv.
Also ein sehr gutes Halbfinale.
Und Real gefühlt das, was wir seit 2-3 Jahren schon sagen. Jetzt waren sie dann wirklich mal drüber.
Ja, also und trotzdem
vielleicht kommen sie noch zurück.
Irgendein Einspruch gibt es noch. Ja, also,
irgendwas
übrigens,
ist da.
Ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, Real Madrid steht doch im Halbfinale.
Genau. Bevor das Spiel nicht angepfiffen ist, glaube ich dann noch nicht dran.
Wir machen eine ganz kurze Pause, besprechen dann den Rest des Bundesliga-Wochenendes. In der zweiten Liga ist viel passiert. Wir haben noch den Wagner der Woche und wir müssen uns um unsere neue Rubrik kümmern. Und denjenigen oder diejenige, die das Trikot gewinnt. Die Community haben wir auch noch nicht geguckt. Volles Programm. Kurze Pause, bis gleich.
Who's that bunny bopping along? Hop, hop, hopping and singing his song. When he starts bopping, he just can't stop.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Osterparade, zweiter Teil. Großer Gewinner des Wochenendes. Borussia Dortmund.
Klar, Leipzig gewinnt nicht gegen Kiel. Ja. Mainz kriegt die Champions League und Europa Flatter. Du schlägst einen direkten Konkurrenten mit Gladbach. Ich glaube, sie haben jetzt auch Selbstbewusstsein, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und wenn sie die 10 oder 12 Punkte holen, von denen sie gesprochen haben, dann ist vielleicht sogar noch die Königsklasse drin, aber auf jeden Fall die Europa League.
Ein tolles Topspiel am nächsten Wochenende. Frankfurt gegen Leipzig.
Weichenstellend für beide.
Weichenstellend. Auch da entweder beide nur mit einem Punkt oder einer von beiden geht leer aus. Auch da die Möglichkeit für den BVB nochmal ranzurücken. Dortmund spielt
in Hoffenheim.
In Hoffenheim. Also scheint nicht unlösbar. Danach Heimspiel gegen Wolfsburg. Da sind wir auch mit dem Topspiel dann da.
In Leverkusen gegen Kiel.
In Leverkusen. Leverkusen haben wir besprochen. Es scheint mir wie abgerissen. Also es wirkt wie das Ende einer Ära, auch wenn die Ära noch gar nicht zu Ende ist. Aber so wirkt es im Moment. Ja. So, die Party ist vorbei, irgendeiner hat Saallicht angestellt und man guckt sich an und sagt, wie verbleiben wir denn jetzt?
Bier ist schal.
Ja, wie soll denn der Rest des Abends aus?
Frage, ob da noch eine Kneipe irgendwo
ist. Ja, es hat noch irgendwas offen. Wollen wir noch irgendwo hin oder will jetzt jeder nach Hause?
Genau.
Ja. Das ist ja natürlich ein großes Diskussionsthema. Was passiert aus Bayer Leverkusen nach dieser Saison? Wirtz nach München, Xabi Alonso zu Real Madrid, beide zu Real, beide nach München. Unwahrscheinlich, aber so. Das sind so die Themen. Der Tah hat jetzt gesagt, dass er nicht weitermachen will. Ne?
Also der hält seine Form, aber hat gesagt, er hat sich entschieden und da gibt es dann nichts mehr dran zu ändern. Ich hatte gedacht, wenn sie vielleicht nochmal einen Pokal gewonnen hätten oder so, dass er sich ändert. Man munkelt ja Barcelona, würde aber von seiner Spielweise auch gut in die Premier League passen, finde ich. Und da muss man auch nochmal sagen, wenn es da an 5 Millionen gescheitert ist, Max Eberl wollte ihn ja holen für 30 und die Bayern haben gesagt nur 25.
Ja, aber das ist ja der Punkt, haben wir ja vorher schon geredet. Das ist vielleicht in den letzten Jahren, das kannst du dann nicht nur Max Eberl anhängen, ist da möglicherweise falsch gewichtet worden.
Richtig, da bin ich voll auf der Seite von Max Eberl.
Ja, was den wirtschaftlichen Einsatz.
Gut, das war jetzt auch hier dann falsch gewichtet, weil wir gucken jetzt noch auf die anderen Vereine.
Ja, es ist in Wolfsburg tut sich Sonderbares. Mit Hasenhüttl.
Ich bin ja großer Hasi-Fan.
Ich auch.
Und ich finde, sie haben auch echt attraktiv in der Hinrunde gespielt.
Fand ich auch.
Aber wenn du zu Hause aus den Spielen, glaube ich, gegen St. Pauli, gegen Bochum, gegen Heidenheim und was noch, Kiel, drei Punkte holst, dann musst du dich nicht wundern, weil dieses Jahr wäre es drin gewesen, Europa zu spielen.
Warum, ist die Frage.
Ja, weil sie anscheinend gut Gegenpressing spielen können, aber was viele Mannschaften das Problem haben, das Spiel vielleicht nicht machen können. Da habe ich eigentlich gedacht, sie wären ein bisschen weiter, weil ich Hasenhüttl auch schätze. Aber der scheint ja selbst ein bisschen damit abgeschlossen zu haben, weil er dann sagt, ja gut, wenn ich es nicht Europa bringe, dann kommt der Nächste halt.
Das ist so eine komische Tendenz, die sich da am Wochenende abgezeichnet hat, dass viele Trainer, also so ganz offensiv, also zwei vor allen Dingen, vom unteren noch auf Schalke, sehr offensiv damit umgehen, dass jetzt so die letzte Phase ihrer Zeit beim jeweiligen Club begonnen hat.
Ich finde das übrigens, wenn ich das nur sagen darf, obwohl das zweite Liga ist,
ja.
Ich finde das von Schalke nicht gut gehandelt. Also Van Wonderen macht einen okay Job in einem schwierigen Umfeld.
Ja.
Der ist wahrscheinlich total Adrenalin geschwängert nach diesem irren Spiel gegen den HSV und sagt das dann, weil das irgendwas ausdrückt, er fühlt sich so ein bisschen alleine. Und dann wird am nächsten Tag, wie im Polizeibericht, wird dann konstatiert, in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben sich die Verantwortlichen und Frank Baumann zusammengesetzt und werden jetzt dem Trainer mal diktieren. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Also entweder, finde ich, wenn du mit Van Wonderen weitermachen willst, dann sagst du als Statement, war vielleicht nicht ganz glücklich, das in der Öffentlichkeit zu äußern, aber das muss man dem mal zugestehen. Oder du sagst direkt innerlich, Junge, das war nicht gut, das war's bis zum Ende. Mhm. Aber den jetzt noch öffentlich praktisch so abzukanzeln mit einer Pressemeldung, finde ich nicht gut.
Ja, das ist so, wirkt so wie ein Zwang. Man muss jetzt diesen Verein möglichst gut darstellen.
Und man gibt dem jetzt per Pressemeldung einen mit für das, was er eigentlich vorher gemacht hat, wo man sagt, das macht man nicht in der Öffentlichkeit.
Und das nach einem 2:2 gegen den Hamburger Sportverein mit 19 Minuten
Unterzahl,
Das ist bemerkenswert. Ja. Man könnte auch sagen, durchaus Schalke-typisch.
Absolut, ja.
Ist auch wieder so ein Ding mit zu viele Köche da auf Schalke dann.
Aber was haben sie denn für Köche? Wer kocht denn da gerade?
Also Tillmann kocht, Ben Manga kocht, Frank Baumann kocht, Juri Mölder kocht.
Ja, aber kochen die nicht eigentlich dann so ihr Süppchen?
Ich glaube, dass Frank Baumann kommt und sagt, ich habe eine neue Idee und bringt seinen eigenen Trainer mit. Jetzt wird ja Markus Anfang wird ja gehandelt, der ja in Lautern eigentlich bis auf die letzten drei Spiele einen guten Job macht. Trotzdem muss man sagen, wenn man den Anfang der Saison gesehen hat, diese ewige Unruhe, finde ich, dass Van Wonderen einen ordentlichen Job macht. Die Frage ist, trauen sie ihm zunächst ja aufzusteigen? Denn das ist ja das Ziel für die nächste Saison.
Ja. Ich traue Schalke noch nicht zwingend zu.
Ich auch nicht. Ich finde die Mannschaft auch. Es ist was anderes, jetzt so ein Spiel zu machen in Unterzahl und jede Grätsche wird gefeiert wie eine Meisterschaft.
Wenn ich das einmal jetzt so als Fußballfan, jetzt weiß ich, du bist HSV gefärbt, du kannst es nicht so wertschätzen, aber vielleicht kannst du es auch. Aber grundsätzlich ist uns die Spielweise ja sehr nah. Da spielt eine Mannschaft von 90 Minuten in Unterzahl, die eigentlich mit dem Rücken zur Wand steht, mit allen Problemen. Und jede Grätsche wird beklatscht und besungen und dann spielen die am Ende auch noch 2:2, die Saison ist eigentlich vorbei und trotzdem lassen die alle ihr Herz auf dem Platz und du siehst, welche Wucht und welche Kraft dieser Club entwickeln kann und das Stadion wächst über sich hinaus. Also das fand ich unglaublich imposant.
Bin ich voll bei dir. Ja. Also erstens mal fragt man sich, wie kann dann so ein Auftritt wie letzte Woche in Regensburg sein? Und zweitens mal, bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube sogar, dass es für den HSV am Ende besser gewesen wäre, gegen 11 zu spielen, weil dann hätte Schalke ja auch nach vorne was machen müssen. Das war wie ein Pokalspiel. Und als der HSV das Ding in der zweiten Hälfte eigentlich im Griff hatte, schießen die eigenen Idioten da Pyro ab mit der Unterbrechung, dass dann noch mehr Gegendruck eigentlich kommt.
Ja.
Aber da bin ich natürlich bei dir, was Schalke 04 für eine Wucht hat, da müssen wir ja nicht drüber reden.
Unfassbar.
Aber trotzdem musst du im nächsten Jahr irgendeinen Trainer dahinstellen, dem du zutraust, mit dieser Mannschaft Gegner zu bespielen und nicht nur gegen eine Mannschaft, die jetzt noch stärker ist als du, eine Abwehrschlacht zu liefern.
Ja, es wird ja dann nicht diese Mannschaft, sondern es wird ja dann Veränderungen geben. Ne?
Ja. Aber weil wir gerade darüber gesprochen haben, was kannst du eventuell nächstes Jahr mit einem Trainer, was ist die Perspektive?
Ja, wer könnte das? Könnte Anfang das handeln? Könnte
Markus Anfang ist schon einer, das muss man sagen. Ich weiß nicht, wie er mit dem Druck umgeht, weil er ja immer sehr dünnhäutig bei solchen Dingen ist. Auch wenn man ihn in Dresden auf seinen Top-Favoriten angesprochen hat. Aber fußballerisch hat er selbst Lautern, wo ja eigentlich die Grätsche mit der Muttermilch aufgesogen wird.
Die Grätsche ist heilig.
Ganz genau, auf dem Heidische Berg.
Ja.
Ja. Nee, das muss man schon sagen. Das könnte durchaus passen.
Währenddessen hat sich der 1. FC Köln etwas absetzen können. In der zweiten Fußball-Bundesliga und da glaube ich jetzt endgültig brennt nichts mehr an.
Du hast mir eben gerade gesagt, wenn wir uns getroffen haben, fußballerisch so richtig gut war das jetzt nicht.
Nee,
aber das war, wie mir viele FC-Fans mit Dauerkarte sagen, gestern sogar eins der besseren Heimspiele.
Ja, gut. Ich habe es mir gestern angeguckt und war natürlich voller Freude, dass der FC jetzt, also das war ein Durchbruchspiel in meiner Wahrnehmung, ja, gerade mit so der Konstellation, ja, am Wochenende. Also jetzt hast du einen sichtbaren Abstand auf Platz 3. Du hast 12 Punkte noch offen. Ich glaube 6 jetzt Vorsprung, ne?
Du hast ja, auf Platz 3 6 und 5 auf den dritten. Also, wobei Relegation, glaube ich, will keiner spielen. Nee, genau. Aber hast noch ein Heimspiel gegen Regensburg. Ich würde so, auch sagen,
also das war.
Und sie haben ja eine gewisse Stabilität schon in der Saison, das muss man schon sagen.
Aber Relegation wird ja auch so eine Geschichte. Da werden ja, dann zwei Mannschaften aufeinandertreffen. Also das muss ja statistisch gesehen einer der schlechtesten Dritten ever sein und der schlechteste 16. ever.
Könnte sein, ja.
Also, und ich glaube, was dieses Mal so ein bisschen vielleicht für den Erstligisten wegfallen könnte, wir hatten in der Vergangenheit ja immer Mannschaften, die haben sich mit einem Schlussspurt noch in die Relegation gerettet und haben diesen Schwung mitgenommen. Ja. Also wer soll jetzt, wahrscheinlich Kiel noch am ehesten, wenn die es jetzt schaffen würden, die hätten dann noch das positive Erlebnis, wobei die ja immer komischerweise bei den großen Punkten und wenn sie dann die Chance haben gegen ihren Mitkonkurrenten, dann lassen sie was liegen. Bochum hatte den Highfly ja bis zum Bayern-Spiel. Heidenheim habe ich jetzt gesehen am Samstag. Da war nicht viel zu sehen von dem, was sie sonst stark macht, gegen aber auch zu starke Bayern. Ja. Ja? Aber gut, ist natürlich jetzt die Frage, wer kommt dann da als Dritter? Kommt jemand wie Paderborn? Kommt da jemand wie Elversberg? Sorry, mir ist gerade aus dem Ohr rausgefallen.
Düsseldorf vielleicht wieder?
Magdeburg, ja. Es ist spannend. Also ich glaube, dass dies Jahr die Relegation nicht so deutlich für den Erstligisten steht, wie das in den vergangenen Jahren war.
Ja, könnte durchaus sein. Wollen wir mal kurz in die Community gucken, ob es da Meinungen gibt?
Also es gibt das große Thema des Abends, ja, sind eigentlich Kleidungsstücke. Also eure beiden Pullover werden abgefeiert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ihr müsst da mal irgendwie so Werbung wegen Markennennung machen. Also das ist.
Der Spruch hat einen ewigen Bart, weiß ich jetzt, wie das gemeint ist. Es war auch als Kommentator unglaublich. Schalke muss wieder rauf, das, ja. Da kann ich wenig.
Oh, Dr. Schübel hat in der Schwarzwaldklinik gekündigt. Professor Brinkmann enttäuscht.
Ihr wisst ja, wir haben auch eine große Werder Bremen-Bubble bei uns in der Community. Ja, da wurde viel.
Finde ich interessant, dass Werder eigentlich eine super Hinrunde gespielt hat. Dann haben alle gesagt, dies Jahr kann es Europa werden. Dann hat Friedel gefehlt. Dann haben sie fast nur noch verloren. Und jetzt, wo keiner mehr ihnen was zutraut, gewinnen sie wieder alles. Sind dran. Punktgleich mit Dortmund.
Ja.
Ja.
Ja, ja. Köln geht hoch und nimmt den HSV leider mit, schreibt Bernd Holzschuh. Werder wird am Ende, achso, beim Tabellenrechner von Imme wird Werder am Ende Vierter.
Na das.
Einfachstes Restbuch.
Das ist wieder Supercomputer wahrscheinlich.
Ja, aber, also Werder international, ne? Egal ob Conference League oder Europa League, also sie würden auch die Conference League, glaube ich, mit Handkuss nehmen. Also auch die Werder.
Aber bei unser Kollege Andi Nitsch?
Ja.
Großer Werder-Fan,
ja,
sagt
ja,
er, wenn die Europa League. Conference League ist Europapokal ähnlicher Wettbewerb.
Die wollen einfach mal wieder raus. Die wollen mal wieder in die Luft.
Ja, aber Werder ist eigentlich für die Europa League
gemacht. Ja, also, wurscht. Also,
aber du willst natürlich sagen, die Begeisterung. Das Stadion wird auch voll sein in der Conference League.
Ja.
Und gleiches gilt für Gladbach.
Stuttgart. Bielefeld.
Ja. Halle.
Halle.
Ja, Bielefeld wäre Wahnsinn.
Bielefeld
bei allem internationalen
Fußball. Das wäre Wahnsinn.
Das wäre der absolute Wahnsinn. Ja.
Gut, das war der Bremen-Part. Da sind hoffentlich die Leute jetzt glücklich. Weil wir wünschen uns, dass Werder Bremen europäisch spielt.
Kann ich selbst als HSV-Fan mitleben?
Nehme ich, klar.
Ja, ne?
Total. Hauptsache Nordderby nächstes Jahr wieder.
Hochsympathischer Club. Waren da mit dem Topspiel.
Du hast die Back-to-Back mal gehabt jetzt zuletzt.
Vor zwei oder drei Wochen, ja.
Nee, mein Stöpsel ist rausgefallen, also wenn ihr nichts mehr
habt. Das ist nicht das erste Mal, dass
die Abnabelungsprozess bei dir hier heute, oder was?
Nabelbruch.
Ist der Stöpsel rausgefallen.
Du musst schnell zur S-Bahn, ne? Ein bisschen haben wir noch,
ja.
In Alter, wenn das mal nehmen müssen, würde ich jetzt eigentlich verabschieden.
Rausfliegen, aber ne?
Wir haben noch zu viele Themen. Zum Beispiel den Wagner der Woche haben wir ja auch noch.
Ja, Wagner der Woche oder was jetzt? Oder was haben wir noch vorher, Timo?
Ja, ich dachte, wir reden vielleicht noch über Felix Magath beim HSV. Da
können wir gerne machen. Da haben wir noch ein
kleines Präsident, ne? Oder will
Präsident? Ja, er will Präsident werden, zusammen mit Richie Goltz.
Ja.
Und der Präsident hat ja jetzt nicht so viel im Tagesgeschäft, dass man jetzt sagt, wie das früher war zu den großen Zeiten. Dr. Wolfgang Klein und sowas. Aber ich würde es immer begrüßen, jemand mit Sportkompetenz da reinzunehmen. Richie Goltz wäre dann vielleicht ein bisschen für den Ausgleich, weil Felix ja auch mal brachial sein kann. Ne?
Ja,
Ja.
Die also Frage wird sein, welche Ambition hat er? Weil er wollte lange Trainer werden. Er hätte sich auch vorstellen können, der Sportverantwortliche zu werden. Und jetzt wird er Präsident.
Exakt.
Ne, das ist die Frage. Wie kann er sich dann noch in so ein Konstrukt ein? Weil Felix ist ja schon jemand, der vorangeht eigentlich. Ja,
also ich glaube, das Problem, wenn es dann eins gibt, wäre, dass die Stimme des HSV dann Felix Magath wäre. Weil er einfach der prominenteste Hamburger wäre. Also erst wenn er gesprochen hat, kriegt das entsprechende Thema eine Tendenz. So stelle ich es mir vor. Die Frage ist, wie ernst nimmt er als Präsident des Hamburger Sportvereins seinen Kommunikationsauftrag? Also übernimmt er repräsentative Aufgaben, das, was er ja kann, aber kann er sich zu tagesaktuellen Themen zurückhalten.
Genau, und da musst du vor allen Dingen auch bei der Schachabteilung auftauchen.
Richtig.
Und bei den Eishockey-Jungs.
Das macht er, aber Schachabteilung hat er kein Problem.
Ja klar, der ist ja passionierter Schachspieler. So nein, aber du verstehst, was ich meine. Ja. Wenn Stefan Kunz als Vorstandsvorsitzender im Moment sich eigentlich nur um die Profis kümmert, ja, muss er alle mitnehmen.
Genau.
Und natürlich ist er, einer hat gesagt, er ist fast nach Uwe Seeler, du Centaur, unsterblich damals gegen Juve.
Das meine ich.
Einer der drei größten HSV aller Zeiten. Ne?
Und dann sagt er so, 2-2 auf Schalke, Herr Magath. Ja. Und erst wenn der Magath zum 2-2 auf Schalke gesprochen hat, ist dieses Thema abgeschlossen. Mhm. Und damit gibt er ja eigentlich als Ranghöchster die inhaltliche Richtung vor. Und dadurch, dass er ja Trainer ist und Fußballfachmann und genau weiß, wie das Leben läuft, weiß ich nicht, ob er sich da so zurückschrauben kann, dass er sagt, da bin ich der falsche Ansprechpartner, da verweise ich Sie an die Herren
Kunz und Costa.
Ja.
Aber ich bin, also es gibt ja eine vergleichbare oder gab Konstellation. Bei Eintracht Frankfurt hieß der Präsident Peter Fischer,
ja,
der war fürs Volk.
Ja.
Der hat dann auch mal am Stadion 5 gerade sein lassen.
Absolut.
Dann hat sich einen leichten Schwips angetrunken.
Gut.
Und für den Sport wurde aber Markus Krösche gefragt.
Genau.
So, ich glaube nicht, dass Felix Magath.
Aber das meine ich, diese Figur ist er ja nicht.
Ne, genau.
Sondern er ist ja als Volksheld,
ja,
er ist HSV-Held, er ist Teil des Vereinsmuseums, er ist Teil der Geschichte. Er hat da schon in den unterschiedlichsten Aufgaben, die unterschiedlichsten Aufgaben übernommen und auch bei anderen Clubs. Das ist dann einer der erfolgreichsten Bundesliga-Trainer, die es gibt. Also klar hört man ihn auch zu sportlichen Themen. Man hört ihn, er wird ja jetzt eingeladen quer durch alle. Ja. Also jetzt unabhängig davon, dass er für die Präsidentschaft kandidieren wird. Er wird ja immer wieder zu Fußballsendungen eingeladen, weil seine Meinung gefragt ist. Vor ein paar Wochen saß ich mit ihm in Düsseldorf zusammen. Das ist total interessant und total spannend, sich mit diesem Fußballfachmann zu unterhalten.
Aber lass es uns doch runterbrechen.
Ja.
Wie kommen die Alpha-Tiere Kunz und Magath miteinander aus? Auch. Das wäre zum Beispiel die erste Frage.
Ja, und welche Rolle kann dann ein Trainer noch spielen?
Ganz genau.
Ja.
Aber auf der anderen Seite
muss ich sagen,
genug Fußballkompetenz kann kein Club.
Ja, genau.
Also,
zu viel Kompetenz genau,
kannst du nicht haben.
Genau. Aber da haben wir dann vielleicht die Problematik mit den Köchen.
Genau. Interessant.
Ja. Ja, wirklich interessant.
Aber richtig prominente und auch gute Kandidaten. Also es scheint noch eine Strahlkraft da zu sein. So, jetzt Wagner der Woche.
Das ist perfektes Timing.
Ja, gut. Ja.
Der Wagner der Woche.
Ich habe mich heute mal für jemanden entschieden. Gerrit Nauber war in der Jugend sehr erfolgreicher U-Nationalspieler. Hat dann den ganz langen Weg auch durch die... in Lotte war er, Duisburg leider keine so große Adresse mehr, wie es mal war, der MSV, in Sandhausen gespielt. Und er spielt jetzt bei den Go-Ahead Eagles aus Deventer. Jetzt aktuell gerade das Pokalfinale in Holland gegen Alkmaar. Spielt, Startaufstellung, als ich das letzte Mal geguckt habe, stand es 0-0. Wie steht's, lieber?
Ich schau mal nach.
Ja. Weil ich das so bemerkenswert finde, dass jemand in der Jugend, ne, mit den ganz Großen spielt, U21 oder war auch irgendwie, hat eine Weltmeisterschaft im U-Bereich gespielt und dann reicht es in Anführungszeichen nur für die dritte Liga. Da geht er auch teilweise so durch Stahlbad, durch einen Abstiegskampf und dann gehst du in die Ehrendivisie. Ist ja eine gute Liga, die holländische Liga.
Ja.
Und dann gewinnst du in Eindhoven im Pokalhalbfinale, bist der Abwehrchef und stehst heute in so einem Finale. Finde ich einen geilen Weg und zeigt auch, es muss dann nicht direkt aus dem Leistungszentrum die Bundesliga sein, sondern du kannst vielleicht auch im Ausland glücklich werden.
Ja.
Wie steht's?
0-0.
0-0?
Er war Teil des allerersten Spiels, was ich kommentieren durfte.
Ach.
Ihr habt es ja wahrscheinlich geguckt.
Deshalb habe ich es ja ausgewählt.
Steinbach-Haiger gegen Sandhausen. Erste Runde DFB-Pokal, ich glaube 2019. Und er war, er war der linke Innenverteidiger.
Bei Sandhausen.
Steinbach-Haiger, Regionalliga Südwest.
Ja.
Spielt in einer Klasse mit unserem Experten Sören Gonter, der den KSV Hessen-Kassel zur alter Größe wieder zurückbringt. Ne?
darum habe ich mich gefreut, als ich das gelesen habe in unserer Redaktionsgruppe.
Ja, Gerrit Nauber.
Ja, gut. Guter Mann.
Gut.
Verdienter Wagner der Woche.
Heute
0:0. Eine knappe Stunde ist gespielt.
Ja. Viele Wege führen in die Spitze.
1:0 Alkmaar.
Nein.
Ah,
nicht dein Ernst.
Jetzt gerade aktualisiert.
Ja, so, aber der Pokal Kappes. Hat ja.
Aber das ist ja
der Pokal. Hat ja eigene Gesetze. Ja, ja. In den Niederlanden. Also.
Da kann ja alles passieren.
Lass uns aber 60 sprechen, ne?
Naja, vor allen Dingen müssen wir jetzt einmal hier das Trikot. Das Trikot loswerden.
Das Shirt.
Vom. Es hat wahnsinnig viele Kategorievorschläge gegeben. Unglaublich viele. Also ganz häufig genannt der Schmiedchen der Woche. Also das haben wir verstanden. Das Schmiedchen der Woche wird ab der kommenden Saison fester Bestandteil der Glanzparade sein. Da werden wir nicht dran vorbeikommen, ne, Timo?
Ich überlege schon.
Das wird so. Du musst auch in den Titel.
Klar, Säulenchef.
Ja. Also oder zumindest irgendwie so und unten eingeklinkt. Irgendwie so.
Müssen wir
uns noch was überlegen. Ja, du hast ein paar Vorschläge mitgebracht, die wir kurz besprechen.
Wir haben uns schon entschieden. Genau. Hey, weil so viele gefragt haben, also gewonnen hat, was geschah am, als neue Rubrik, die wir zumindest bis zum Ende dieser Theaterspielzeit ausprobieren werden.
Ja.
Und somit werden wir dieses von allen Ensemblemitgliedern unterschriebene
das
Glanzstück an Marco Kriescher verschicken.
Oh.
Das kann die Spider-Cam dann kurz einfangen. Nee, aber die ist im Osterurlaub.
Guck dir das an.
Toll.
Das ist nicht schön.
Ja.
Herrlich.
Marco,
Glückwunsch.
Neue Rubrik kommt dann nächste Woche. Müssen wir dann in der Redaktionssitzung noch mal ein bisschen schauen,
was da geschah.
Was da
geschah in der kommenden Woche.
Ich hoffe, du bist da.
Ich bin da.
Ich
bin schon was finden.
Ja. Kannst du bis zum Schluss bleiben? Das ist ja immer nicht unentschieden.
Ja, jetzt werde ich langsam so ein bisschen.
Du kribbelt schon, ne?
Es kribbelt so ein bisschen.
Sitzt in den Startblöcken.
Ich habe alles schon zusammengepackt. Ich habe alles zusammengepackt, mein Handgepäck. Nee, ich werde mir für Montag was aussuchen.
Heute geschah ja, dass Herr Volland seine Vorstellung in München hatte.
Das ist stark. Also finde ich wirklich bemerkenswert, dass Kevin Volland zurückkommt zu den Löwen.
Ja.
Ich finde es toll, dass du, weil das ist ja nicht ohne Risiko. Du kommst zurück und alle denken, wenn der nächstes Jahr keine 30 Tore schießt, ist das schon eine Enttäuschung.
Ja.
Ne? Der hat einen Schnitt von 0,33 bei den Bundesliga-Treffern. Der hat in Frankreich getroffen, hat in Monaco gespielt. Der hat international getroffen, der hat eine EM mit Deutschland gespielt. Und kommt zurück, weil er auch sagt, meine Kinder sollen in der Nähe meiner Heimat aufwachsen. Er kommt aus dem Allgäu. Also ich finde das einfach toll von ihm.
Ja,
Liebesbeweis an die Löwen.
Kommt zurück, weil er sagt, einmal Löwe, immer Löwe.
Ja.
Ja.
Ja. Risiko für ihn auch, wie gesagt.
Wobei wir sagen müssen, dass die Löwen, also nicht nur der TSV von 1860 München, sondern die Bundesliga-Familie am vergangenen Wochenende einen großen verloren hat. Werner Lorand ist verstorben. Ich hatte das große Glück, ihn persönlich kennengelernt und erlebt zu haben in all seinen Facetten. Du auch. Wir erinnern uns noch an den Bungee-Sprung bei Premiere vom hier Fernsehturm.
Fernsehturm in Hamburg. Christian Ortleb hatte ihn eingeladen. Er fährt hoch, kommt mit dem Anzug da an. Dann sagt er zu dem Aufzugwärter, wie hoch ist das Ding? 128 Meter. Wie, die haben mir gesagt 80. Also die Plattform war da unten. Und du merkst dann, die hatten ihn verbunden mit Pulsgerät. Ja. Der hatte wirklich Angst. So, ist das doch verrückt, da gehe ich doch nicht runter. Und dann kam aber raus Werner Beinhardt. Er ist ja auch aufgewachsen mit, glaube ich, 6 Geschwistern, Vater Handwerker. Und dann wollte er einfach auch dieses Image, ich ziehe hier nicht zurück. Und dann springt der da runter. Wahnsinn. Und das war ja auch ein Typ, wenn ich das noch sagen darf, wenn du früher zur Grünwalder Straße kamst, dann saß er vorne, hielt der Hof im Löwenstüberl bei Christel und dann 8 Espresso zwischen den zwei, Espresso hat er immer gesagt, zwischen den beiden Trainingseinheiten, Schachtel Marlboro. Und dann, wenn du dich da nicht selber vorgestellt hast als junger Kollege, dann, was lassen du? Stell dich erstmal vor. Ja, okay, gut, dann hast du erstmal vorgestellt.
Hast dich bei ihm vorgestellt.
Ich hatte ihn sogar das Glück, ihn vorher schon mal gesehen zu haben. Und ich erinnere mich an eine Pressekonferenz. Da hat die Pressekollegin gesagt, bitte nicht ein Wort heute aussprechen. Da waren die Löwen auf Kurs Europa.
Ja.
Und ich hatte PKTV, hieß das damals vom DSF, hatte die Frage dabei, soll es jetzt die Champions League sein? Und Champions League war der Begriff.
Ja.
Und ich saß da. Und er hat immer so gegen die Wand hat er geredet. Ah! Budget, was will das denn für Fragen? Und ich musste 5 Fragen stellen und er hat mich runtergesprochen ohne Ende.
Ja.
Und nachher bin ich noch in die Geschäftsstelle rein, da kam er aus seinem Trainerbüro raus, guckt mich an und sagt so, Fußball gespielt, ja? Vorstopper, wa? Bissig, gefällt mir.
Ja.
Das war der größte
Ritterschlag.
Ritterschlag von Werner Lorenz. Ein geiler Typ, muss man ehrlich sagen.
Ja. Ja, war, hatte eigentlich ein gutes Herz, ne?
Ja.
Was man ihm häufig nicht angesehen hat, aber es war ein absolutes Original. Ich habe mal einen Abend mit ihm verbracht, haben wir 2-3 Stunden einfach geredet, auch über ihn, und er war sehr, sehr reflektiert, keine Fernsehkamera dabei.
UEFA Cup Sieger als Spieler übrigens auch.
Absolut, mit Eintracht Frankfurt.
173 Spiele für Frankfurt oder so, ne?
Seine Stärke oder seine starke Persönlichkeit als Trainer hat so ein bisschen die Strahlkraft von seiner Größe als Spieler genommen, so muss man sagen, weil also der Öffentlichkeit war er immer so als grantelnder
Werner Beinhardt.
Beinhardt.
Was soll ich mit den Spielern reden? Ich bin doch kein Pfarrer.
genau.
Die Löwen von der Bayernliga in die Champions League gebracht. Also Quali damals gegen Leeds,
volles Olympiastadion. Außergewöhnlich. Das war so eine Phase, wo ich auch nach München gekommen bin, wo die Löwen hier annähernd gleichwertig waren.
Stadtmeister, 2 Spiele in einer Saison gegen die Bayern damals gewonnen, ne?
Und als meine Generation so mit Fußball sich beschäftigt hat, war er halt dieser große Trainer, und das war.
Mit Karl-Heinz Wildmoser, großer Löwenpräsident auch, ne? Das war der. Und als die beiden dann aus verschiedenen Gründen nicht mehr im Amt waren, ging es dann auch mit den Löwen leider bergab.
Ja. Insofern, schade. Werner.
Hoffentlich sitzen sie oben zusammen.
Sitzen oben zusammen und rauchen erst mal eine.
Ja,
so soll es sein. Das war die Glanzparade vom Ostermontag. Nächsten Montag sind wir wieder da, hier in dieser Konstellation. Stimmt?
Ja.
Stimmt? Machen wir so. Passt auf euch auf. Habt einen schönen Ostermontag noch. Bis nächste Woche.
Schönen Abend.
Tschüss. Und tschüss.